Deutschlandfunk. Deutschland heute. Mit Helene Nikita Schreiner im Studio. Schönen guten Tag. Am Wochenende gingen in Deutschland rund 100.000 Menschen auf die Straße, um sich gegen rassistische Polizeigewalt und Rassismus stark zu machen. Ein gesellschaftliches Problem, das auch wir in Deutschland angehen müssen. Das zeigen die heute veröffentlichten Zahlen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Wir gucken nach Bayern, eines der Bundesländer, das noch keine eigene Antidiskriminierungsstelle hat. 75 Jahre. So lang ist es her, dass Bruno D. im Konzentrationslager Stutthof als SS-Mann gearbeitet hat. Mutmaßlich überwachte er den Mord an 5230 Juden. Wir haben schon häufiger über diesen Prozess vom Oberlandesgericht in Hamburg berichtet. Heute wurde dann ein psychologisches Gutachten vorgestellt, das die Erinnerungsfähigkeit des 93-jährigen Angeklagten überprüft. Mehr dazu gleich. Außerdem schauen wir nach Berlin. Dort könnten nämlich Privatstraßen und Privatplätze zu einer Gefahr für Presse- und Versammlungsfreiheit werden. Rassismus wurde besonders nach dem brutalen Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd oft als ein rein amerikanisches Problem behandelt. Die heute veröffentlichten Zahlen der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Berlin sprechen aber eine ganz andere Sprache. 1176 Mal haben sich Personen 2019 an die Stelle gewandt, weil sie sich auf der Arbeit oder im Alltag aufgrund ihrer Herkunft rassistisch diskriminiert gefühlt haben. Das sind rund 10% mehr Menschen als im Jahr davor. Auch in den meisten Bundesländern gibt es mittlerweile Antidiskriminierungsstellen. Im Bundesland Bayern aber zum Beispiel noch nicht. Warum das so ist und wie das die Menschen finden, die in Bayern alltäglich diskriminiert werden, berichtet Katrin Bohlmann.
Alltagsrassismus. Oft sind es subtile Blicke und Sprüche hinter vorgehaltener Hand. Manchmal ist es auch der Platz in der U-Bahn, der frei bleibt, weil sich keiner neben einsetzen will. Dann gibt es offene Pöbeleien, Verfolgungen und brutale Überfälle. Rassistische Bemerkungen und Übergriffe erlebt auch Tom immer wieder. Wir treffen ihn in einer Beratungsstelle für Betroffene von rassistischer Gewalt. Tom, Person of Color, möchte aus Angst anonym bleiben. So viel ist klar. Er ist Nordamerikaner, ist zum Studium nach Deutschland gekommen, lebt seit 6 Jahren in München und arbeitet als Autor. Tom hat Familie. Wir haben seine Aussagen nachgesprochen.
Alltagsrassismus ist weit verbreitet in Bayern. Einmal hatte ich einen Termin bei einer Radiologin in München. Die Ärztin hat mich die meiste Zeit nach meiner Herkunft ausgefragt, mich beleidigt. Ihre rassistischen Äußerungen gipfelten schließlich in der Bemerkung, dass sie die Leute aus meinem Heimatland hasst.
Tom war geschockt, beschwerte sich beim Chef der Praxis. Der nahm den Vorfall nicht ernst, verteidigte die Kollegin, berichtet Tom. Auch Simon Pierce, Schauspieler, Comedian und gebürtiger Münchner mit nigerianischen Wurzeln, erlebt Rassismus im Alltag immer wieder. Oft nimmt der 39-Jährige es mit Humor, bringt es dann auch auf die Bühne. Aber manchmal reicht es ihm auch, erzählt er bei einem Spaziergang an der Isar.
Es ist immer eine Frage der Muße. Wenn ich gerade Zeit habe, dann lasse ich mich auf eine Diskussion ein. Ich frage hier Leute auch oft, weil oft ist es so, dass sie dann so vorbeigehen und irgendwas in sich reinmurmelt. Und da hört man nur Drecks, Endpunkt oder sowas, so weggerölpst. Und dann gehe ich halt nochmal hinterher und frage, Entschuldigung, ich habe Sie gerade ganz schlecht verstanden, was haben Sie gesagt? Und dann werden die meistens nervös, weil das wollen sie dann doch nicht, die direkte Konfrontation. Und dann rede ich aber mit denen. Also das ist aber immer tagesformabhängig, muss ich auch zugeben. Weil es halt auch echt langsam irgendwie, manchmal denkt man, das Land jetzt auch.
In der Münchner Beratungsstelle Before für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt betreut Nimit Gökhan-Uglu seit vielen Jahren Opfer. Auch Tom ist ein Klient von ihr. Es dauert, bis sich die Betroffenen in die Beratungsstelle trauen. Der Leidensdruck ist dann schon groß.
In der Regel kommen die Betroffenen zu uns, nachdem sie verschiedenste Ereignisse bereits hinter sich haben. Schlaflose Nächte, Angst davor, dass der Job bald vielleicht weg ist, Angst davor, den Personen an der Arbeit oder eben in der Nachbarschaft permanent begegnen zu müssen, die diskriminierendes Verhalten und rassistisches Verhalten immer und immer wieder ausüben, ohne dass da ein Ausweg sichtbar ist.
Die Fälle von Rassismus in der Münchner Beratungsstelle nehmen von Jahr zu Jahr zu. Alltagsrassismus hat sich normalisiert, stellt Gökhan-Uglu fest. Obwohl oder vielleicht gerade weil in Städten wie München immer mehr Menschen aus vielen Nationen leben.
Wenn man nicht mehr weiß, ob aus Worten und aus diesen permanenten Verletzungserfahrungen auch Taten werden. Dann ist es recht schwierig, aus dieser Angstsituation auch rauszukommen.
Seit langem fordern Verbände und die Grünen, eine Antidiskriminierungsstelle in Bayern zu schaffen. Das lehnt die Staatsregierung aber ab. Aus dem zuständigen Familienministerium heißt es dazu, eine zentrale Antidiskriminierungsstelle würde kostenintensive Doppelstrukturen schaffen, da die Aufgaben bereits von bestehenden Koordinierungsstellen abgedeckt werden. So gibt es bereits kommunale Beratungsstellen in Nürnberg und Regensburg. Für Tom, der seit Jahren unter Rassismus in Bayern leidet, ist es unverständlich, dass es in Bayern noch keine zentrale Antidiskriminierungsstelle gibt.
Ich fühle mich beeinträchtigt, benachteiligt. Ich weiß nicht, wie viele Stunden pro Woche ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Ich verliere in meinem Leben so viel Zeit, Fragen zu beantworten über meine Herkunft, Religion oder Zugehörigkeit. Ja, ich fühle mich vorverurteilt wegen meines Aussehens. Ich bin gefrustet.
Auch Schauspieler Simon Pierce hat Tage, an denen er einfach keine Lust mehr hat, über Rassismus zu sprechen. Aber er sagt auch, das Thema muss nerven, damit etwas passiert. Und vielleicht würde dann auch eine Antidiskriminierungsstelle dabei helfen, so der bayerische Comedian.
Ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan davon. Ich bin auch nie ein großer Fan von Quoten und so eigentlich. Aber ich glaube, wahrscheinlich leider braucht es das einfach. Man darf das nicht zu anklagend machen, weil die meisten Leute machen das tatsächlich nicht aus bösem Willen, sondern die sich halt nicht damit auseinandergesetzt haben. Und man darf aber nicht immer gleich sagen, ja, ihr seid scheiße, ihr seid Nazis und ihr seid dumm, weil ihr eben das nicht auf dem Schirm habt, wie es für uns ist oder weil ihr uns in die Haare fasst. Sondern ich glaube, man muss an das Thema eben auch von der Seite sensibel rangehen und auch da nicht die Leute über einen Kamm scheren.
Sein Appell, miteinander reden, nicht übereinander. Simon Pierce hat die Hoffnung, dass sich doch noch etwas ändern wird. Denn die Menschen scheinen durch den gewaltsamen Tod von George Floyd und durch die Demos in Bayern und auf der ganzen Welt wachgerüttelt.
Als im Januar die Feierlichkeiten zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz stattfanden, mahnte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Bundestag, dass das Erinnern an den Holocaust unweigerlich mit Deutschland verwoben sei.
Die Shoah ist Teil deutscher Geschichte und Identität. Auf diesen demokratischen Konsens haben sich meine Vorgänger immer wieder berufen können. Es war ein langer, jahrzehntelanger, von Widerständen und Rückschlägen begleiteter Prozess. Aber ich erinnere mich auch, viele Deutsche meiner Generation haben nur dank dieser Aufarbeitung ihren Frieden mit dem eigenen Land machen können.
Wie erinnern wir also richtig und wie gehen wir auch mit unserer Schuld um? Diese Fragen versucht aktuell das Oberlandesgericht in Hamburg zu beantworten. Vor Gericht steht der 93-jährige Bruno D., der im Alter von 17 Jahren SS-Wachmann im Konzentrationslager Stutthof war. Dem Angeklagten wird Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen vorgeworfen. Denn im KZ Stutthof wurden Juden umgebracht. Axel Schröder ist unser Korrespondent in Hamburg und heute bei dem Prozess dabei. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihm sprechen können, da ist er kurz mal aus dem Gerichtsgebäude herausgegangen. Als erstes wollte ich von ihm wissen, ob der Angeklagte denn an diesen Morden beteiligt war.
Ja, nach eigener Aussage war er daran nicht beteiligt. Also das Morden, die Erschießung, die hat er nach eigenen Angaben nicht gesehen. Er hat zwar Leichen eingesammelt und auf LKW geladen, aber er selbst hätte auf niemanden geschossen und das auch nicht miterlebt. Und die Richterin, die hat da tatsächlich nochmal doch relativ forsch nachgehakt und sagte, das versteht sie nicht. Denn der Historiker, der heute auch gehört wurde, der sagte nochmal, das war das zweitgrößte Massaker der Nationalsozialisten zum Ende des Weltkriegs in Norddeutschland. Und dass Bruno D. davon nichts mitbekommen habe, das könne sie nicht wirklich nachvollziehen. Aber er blieb dabei. Er sagt, nein, ich war daran nicht beteiligt.
Der Angeklagte Bruno D., der sagt ja, dass er sich nicht an seine Zeit als SS-Mann erinnere. Ob das wirklich so ist, das sollte heute ein psychologisches Gutachten überprüfen und es sollte vorgestellt werden. Kam denn dabei was raus?
Naja, dabei kam schon etwas raus, nämlich, wen wundert's, dass es eben den Mechanismus der Verdrängung gibt. Das sagte heute ein Gerontopsychologe, der geladen war, der auch mit Bruno D., der Bruno D. auch untersucht hat, mit ihm Gespräche geführt hat und der gesagt hat, es ist eben schon möglich, dass man bestimmte, vor allem traumatische Erlebnisse verdrängt und die tief, tief, tief in der Erinnerung ablegt, sodass man auch nicht ohne weiteres daran kommt. Aber das hilft natürlich in diesem Prozess nur bedingt, weil man ja nicht genau sagen kann, was hat er verdrängt, was hat er auch nicht erlebt. Also das war heute der erste Part mit dem Gerontopsychologen. Dann gibt es beim nächsten Mal noch einen Gutachten eines Jugendpsychiaters. Der soll dann klären, ob Bruno D. vor 70, 75 Jahren die Einsichtsfähigkeit gehabt hat in sein Tun und in der Lage war, vielleicht auch darüber nachzudenken, ob er sich nicht versetzen lässt. Also das wird auch nochmal sehr spannend und natürlich sehr, sehr kompliziert für einen Gutachter aus heutiger Sicht zu beurteilen, wie ein Mensch getickt hat vor 70, 75 Jahren.
Und jetzt nach diesem Gutachten und der schwierigen Frage der Erinnerung und der Verdrängung, gibt es dann Hinweise darauf, wie die Verteidigung jetzt ihre Strategie aufbauen wird?
Ja, der Verteidiger von Bruno D., Stefan Waterkamp, ein Rechtsanwalt hier aus Hamburg, der hat gerade heute noch mal klar gemacht, in welche Richtung sein Plädoyer gehen könnte. Er hat gesagt, Bruno D. war eben ein junger Mann, war nicht in der Lage, seine Situation zu reflektieren, war als Kind in eine militarisierte Gesellschaft hineingewachsen und er war ja als Wehrmachtssoldat der SS-Wachmannschaft zugeordnet worden und da sei es dann vor allem um Kameradschaft gegangen. Bruno D. sei von klein auf zu Gehorsam erzogen worden, hat sich dann dem Gruppendruck unter diesen SS-Wachleuten gebeugt und er wusste eben nicht, dass er durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, sich versetzen zu lassen.
Kann man denn jetzt schon abschätzen, wann mit einem Urteil in diesem Prozess zu rechnen ist?
Ja, ein bisschen hat es sich verschoben um einige Wochen. Bisher war geplant, dass Mitte Juli schon das Urteil kommt. Nun wird es wahrscheinlich Ende Juli. Nächste Woche startet die Staatsanwaltschaft mit ihrem Plädoyer. Dann folgen die der Verteidigung und die der Nebenklägerinnen und Kläger. Und dann Ende Juli wird hier mit einem Urteil gerechnet.
In Hamburg läuft aktuell einer der letzten Prozesse über die Verbrechen der NS-Zeit. Das waren Einordnungen von unserem Korrespondenten Axel Schröder aus Hamburg. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf einer Bank am Potsdamer Platz in Berlin, beobachten das Treiben und trinken einen Kaffee. Plötzlich kommt ein Security-Mitarbeiter auf Sie zu und fragt Sie, was Sie denn da machen. Also bei mir, da würde das einiges an Verwunderung hervorrufen. Doch der Security-Mitarbeiter erklärt Ihnen dann, dass Sie sich eben nicht auf einer öffentlichen Bank befinden, sondern auf privatem Grund. Sie müssen dann Ihren Kaffee nehmen und gehen. Das Ganze ist jetzt natürlich ein Gedankenexperiment. Aber tatsächlich gibt es in Berlin einige Straßen, die Privatstraßen sind. Vermeintlich öffentliche Plätze sind somit nicht ganz so öffentlich, wie man annehmen könnte. Somit könnte auch die Presse- und die Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden. Daniela Siebert weiß, welche Orte in Berlin in Privatbesitz sind.
Der Potsdamer Platz mitten in Berlin. Ich treffe hier Christian Walter, Fernsehjournalist und Vorsitzender des hiesigen Journalistenverbandes. Ohne Corona würden jetzt hunderte Touristen aus aller Welt um uns herum wuseln, ohne zu ahnen, dass sie dauernd Privatstraßen betreten. Etwa den Marlene-Dietrich-Platz oder die Brüder-Grimm-Gasse oder die Ludwig-Beck-Straße und. Auch Reporter Christian Walter erlebte hier zum ersten Mal, dass sich Pressefreiheit und Eigentumsrechte nicht immer gut vertragen.
Wir standen gegenüber vom Musical-Theater, also am sogenannten Marlene-Dietrich-Platz, Kamerateam aufgebaut und so weiter. Und plötzlich kommt die Security und sagt, haben Sie eine Drehgenehmigung? Und ich sagte, Drehgenehmigung, das ist doch hier öffentliches Straßenland. Und er sagte, nee, das ist kein öffentliches Straßenland, das ist eine Privatstraße.
Es liegt wohl nicht zuletzt an dieser schlechten Erfahrung, dass Berlin jetzt über Privatstraßen diskutiert. Denn Walter recherchierte damals zusammen mit der Journalistengewerkschaft weitere Fälle und Hintergründe solcher Behinderungen. Das gipfelte 2018 in einer Pressemitteilung, in der Privatstraßen als Risiko für die Presse- und Versammlungsfreiheit kritisiert werden. Kuriose Erfahrungen mit Privatstraßenbesitzern mussten auch andere Berliner schon machen, etwa in Kladow. Dort wurde aus einem Teil des Kladower Damms plötzlich die Parkviertelallee. Nur, dass viele Anwohner davon gar nichts wussten. Wir haben wochenlang keine Post bekommen, klagte etwa eine Geschäftsfrau aus der Straße. Andere Nachbarn erfuhren von der Umbenennung erst durch Rückläufe von Postsendungen. Möglich war diese böse Überraschung, weil private Straßeneigentümer eine Umbenennung einfach nur beim Grünflächenamt anzeigen müssen.
Ja, grüßen wir vor allem.
Machen.
Und wir unterhalten Ortswechsel Berlin-Spandau. Seit 15 Jahren wohnt Franz Schmidt-Lammert mit seiner Frau im Bödikersteig.
Uns war das überhaupt nicht bewusst, dass hier eine Privatstraße ist.
Schmidt-Lammert steht auf dem Gehweg vor seinem Wohnhaus. Das Kopfsteinpflaster unter den Füßen des Mitt-70ers ist sehr klein und sehr alt. Genauso auf der schmalen Einbahnstraße daneben. Der Bordstein ist ungleichmäßig, ebenso die Fahrbahn. Bei Regen gäbe es hier tiefe Pfützen, klagt der Anwohner. Das ist aber gar nicht seine Hauptsorge. Das sind die drei Straßenlaternen, die hier vor 2 Jahren ersatzlos abmontiert wurden. Erst dadurch merkte er, dass er in einer Privatstraße wohnt.
Ja, als es dann Herbst wurde, dann war es hier zappenduster. Konnte man nichts mehr sehen. Und es ist wirklich für Leute unseres Alters, also bei Dunkelheit, unangenehm, hier lang zu laufen. Man sollte möglichst, also wenn es dunkel ist, diese Straße meiden. Sowohl als Autofahrer wie als Fußgänger. Ja, es kann gefährlich werden. Es wird im Winter ja auch nicht geräumt.
Er habe die Hausverwaltung beauftragt, sich bei den Straßeneigentümern für neue Laternen einzusetzen. Passiert sei bislang nichts, so Schmidt-Lammert. Eigentümer seien die verschiedenen Hausbesitzer entlang der kurzen Wohnstraße aus 4- bis 5-stöckigen Gebäuden. Gleich um die Ecke hat der SPD-Politiker Daniel Buchholz sein Wahlkreisbüro. Er hat sich das Thema Privatstraßen zum Anliegen gemacht und im Berliner Abgeordnetenhaus einen Antrag eingebracht, der darauf abzielt, in Berlin künftig keine neuen Privatstraßen mehr zu erlauben.
Wir erleben, dass die Straßen dunkel bleiben, dass die Unterhaltung nicht klar geregelt ist. Wir merken auch, dass die Ämter vor Ort nicht so richtig wissen, wer ist eigentlich wofür zuständig. Und dieses ganze Wirrwarr können wir natürlich am besten entwirren, indem wir sagen, es gibt grundsätzlich keine Privatstraßen mehr. Damit ist immer klar, die öffentliche Hand hat die Verantwortung.
Nach seiner Beobachtung nimmt die Zahl der Privatstraßen in Berlin zu. Da es aber keine genauen Daten gebe, fordert der Antrag den Senat auf, eine Übersicht über sämtliche bestehenden Privatstraßen in Berlin zu erstellen und offenzulegen, welche Anforderungen deren Eigentümer erfüllen müssen. Bislang könne man sich da nämlich nicht einmal auf die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht verlassen, so Daniel Buchholz.
Dazu gibt es unterschiedliche Auskünfte von unterschiedlichen Berliner Bezirksämtern. Und das ist ein Teil des Problems.
Dieses Kuddelmuddel, wie er es nennt, soll aufhören. Bei Bedarf auch durch Gesetzesänderung. Unterstützt wird sein Antrag auch von den Koalitionspartnern Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Die Opposition hält von dem Antrag wenig. Christian Greff von der CDU argumentierte im Plenum des Abgeordnetenhauses.
Also ehrlich gesagt, die Überschrift dieses Antrages hätte ja sein müssen, Privatstraßen enteignen. Sie wollen, dass es zukünftig keine Privatstraßen mehr gibt und sie wollen die, die da sind, im Kern enteignen. Aber warum wir das oft gemacht haben, die Berliner Bezirke, ist in der Tat deswegen, weil die öffentliche Hand dafür kein Geld hatte oder besser gesagt kein Geld ausgeben wollte.
Zwar müsse man eine Regelung für die Presseeinschränkungen finden, so Greff, aber grundsätzlich gelte die Vertragstreue auch für städtebauliche Verträge, über die die Privatstraßen vereinbart werden.
Und das war Deutschland heute für diesen Dienstag. Am Mikrofon war für Sie Helene Nikita Schreiner und nach den Nachrichten hören Sie hier das Bildungsmagazin Campus und Karriere mit meinem Kollegen Mathis Jungblut, der sich heute unter anderem mit den fehlenden Soforthilfen für Studierende beschäftigt.